Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Jetzt weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich anfangen soll. Schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt, das freut mich natürlich. Und wir sprechen heute, wie jede Woche hier bei Kreisab, über Handball. Aber man hört es im Hintergrund, es ist ein bisschen was los. Und ich muss direkt vorweg sagen, ich weiß noch nicht, was im restlichen Verlauf der Folge alles so passieren wird. Das könnt ihr natürlich lesen, in der Inhaltsangabe ist gar kein Problem. Aber ich freue mich, Knut Kleinsorge neben mir begrüßen zu dürfen, der für die Handballwoche mit dabei war bei der Pressekonferenz der Handball-Bundesliga. Und Knut, du bist ordentlich vorbereitet, habe ich gesehen. Jede Menge Statistiken ausgedruckt, der absolute Wahnsinn.
Ja, hallo erstmal. Danke für die Einladung, Sascha. Ja, da du ja immer wieder darauf hinweist, dass du auch Statistiken stehst und ich mich ja selber auch scherzhaft als Berufsnostalgiker bezeichne, habe ich gedacht, bringe ich mal ein bisschen was mit aus der reichen Pokalgeschichte des Deutschen Handballbundes.
Das Interessante ist ja, du schreibst nicht nur nebenbei für die Handballwoche, sondern du hast auch ein riesiges Archiv zu Hause. Wie viele Handballwoche-Ausgaben findet man denn so in deiner Wohnung? Muss es schon anbauen?
Nee, anbauen noch nicht, aber so seit 92 komplett.
Oh, okay, das ist beeindruckend. Das ist ja auch so eine Zeit, für die ich mich unglaublich interessiere. Aber wir sprechen natürlich heute über den Umzug des DHB-Pokal-Final Fours. Letzte Woche ja vermeldet, es zieht um von Hamburg nach Köln. Das ist ein riesiger Einschnitt. Erstmal das vorweg.
Ja, eine Riesenüberraschung. Als ich da letzte Woche darauf hingewiesen wurde, da kam eine Einladung von der Köln Arena. Die Frage, Knut, ist das das Final Four? Und habe ich gesagt, nein. Warum? Das Final Four ist doch Hamburg. Kann ich mir nicht vorstellen. Als ich mir das dann genauer angeguckt habe und ja, da verdichteten sich ja die Anzeichen, wie du ja selber auch weißt. Okay, tatsächlich, das Final Four wechselt den Standort.
Das ist deswegen auch ein Einschnitt, weil es seit Ewigkeiten und gefühlt immer ja schon in Hamburg stattgefunden hat. Aber da müssen wir erstmal alle aufklären, die das nicht wissen. Nein, das ist nicht richtig. Es hat auch mal woanders stattgefunden, wenn auch nur ein einziges Mal.
Ja, also es war ja erstmal so, dass das Pokalfinale zu ganz früheren Zeiten, das wurde ja in der Saison 74-75 eingeführt, da waren ja nur zwei Mannschaften oder vier dabei, bis sich das mal alles so ein bisschen ausgewachsen hatte. Und das war dann so Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er, da lag dieser Pokalwettbewerb so ein bisschen da nieder, sage ich jetzt mal. Da hat man gedacht, was kann man machen, um dem Ganzen mal ein bisschen Pep zu verleihen, und hat sich dann für dieses Final-Four-System entschieden. Und dann war es 1993 die allererste Veranstaltung, die hat noch in der Ballsporthalle Höchst in Frankfurt stattgefunden, mit dem sozusagen Lokalsieger SG Wallau-Massenheim, damals im Finale gegen Bayer Dormagen. Und ja, aber das war nicht so ein Erfolg, das waren nur 1.500 oder warte mal, ich kann auf meine Liste nochmal genau gucken, dann sage ich dir die Zahl. 2.800, wer die Halle da in Frankfurt kennt, der weiß, da war noch ganz, ganz, ganz viel Platz. Und da hat man sich dann überlegt, was macht man, einen neuen Standort gesucht. Heinz Jakobsen war damals der HBVM, hieß es glaube ich damals, Vorsitzende, Handballvereinigung Männer, ja, so hieß es genau. Und der kam dann auf die Idee, nach Hamburg zu gehen. Ihm schwebte da so in Anlehnung an Fußball, Wembley, ne? Traditionsstandort. Und im Fußball hatte man ja 1985 schon angefangen, Berlin als das deutsche Wembley zu verkaufen. Und seine Idee war das deutsche Handball-Wembley. Und das sollte Hamburg werden. Ja, und das ist es ja seit 94 auch gewesen.
Das muss man ihm hoch anrechnen. Er war Vorreiter mit dieser Idee, mehr oder weniger. Also diejenigen, die das damals alles organisiert haben. Damals gab es die HBL ja noch nicht in der heutigen Form, das wissen wir ja alle. Aber ja, das hat sich so etabliert. Final Fours im Handball sind jetzt gang und gäbe.
Ja, ich glaube, Frank Bohmann oder alle anderen, die heute hier waren, die haben ja auch zu Recht gesagt, die Mutter aller Final Fours. Ne? Hier ist sozusagen die Idee entstanden. Und ja, gut, wir kennen ja auch seit 2010 hier in Köln das Champions League Final Four, Velux hieß es ja mal. Ja, das ist ja auch ein Riesenerfolg, immer ausverkauft. Und ja, jetzt ist es plötzlich in der Köln Arena, beziehungsweise in der Lanxess Arena, wie sie ja jetzt heißt. Und soll dann ab 2023 für 5 Jahre dann hier stattfinden. Erstmal für 5 Jahre.
Wir beide finden das natürlich gut. Du wohnst in Köln, ich wohne in der Nähe von Köln. Wir müssen nicht immer nach Hamburg raufgurken. Du hast mir aber auch gesagt, du bist erst ein einziges Mal in Hamburg gewesen. Das zeigt ja schon ein bisschen auf, jemand, der so handballaffin ist wie du, diesen Weg nicht jedes Mal auf sich zu nehmen und sagen, nee, diesmal fahre ich da nicht hin, das ist mir vielleicht zu viel. Das ist schon eine Veränderung, wenn man von Hamburg nach Köln zieht, die man auch nicht unterschätzen sollte für den Handballsport in Deutschland.
Ja, dass ich da nicht so oft war, hatte natürlich auch mit meiner beruflichen Situation zu tun, weil ich war ja lange Jahre in Dormagen und die waren lange Zeit in der zweiten Liga und haben dann tatsächlich dann an diesen Pokalwochenenden dann auch selber Punktspiele gehabt. Ne? Das ist auch so eine Sache. Normalerweise sollte ja, wenn so ein Pokalfinale ist, nichts anderes stattfinden im Handball, meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, im Bundesliga-Handball. Ja, wie war die Frage?
Ja, es ging darum, dass das eine große Veränderung ist für den deutschen Handball, wenn man eben nach so vielen Jahren, und wir reden hier von bald 30 Jahren, von Hamburg nach Köln zieht. Wie schätzt du diese Wertigkeit der Veränderung ein?
Ja, wie schätze ich das ein? Hier hat man natürlich viel mehr Zuschauer, ne, die man hier ranholen kann. Wir gehen ja von 13.500 Zuschauern in Hamburg aus. Hier kannst du 20.000 reinbringen. Ne? Das zeigt ja auch, offensichtlich ist da ja auch Bedarf.
Frank Buhmann hat eben gesagt, als wir mit ihm sprechen konnten, beziehungsweise während der Pressekonferenz war es, glaube ich, bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, sie hatten teilweise ein Potenzial von 30.000, 40.000 Zuschauern in Hamburg.
Ja, da siehst du mal, dass das offensichtlich auch ein Grund ist, nach Köln zu gehen, weil mal eben so 5.000, 6.000 Zuschauer mehr pro Tag ist natürlich nicht ohne.
Ich habe das mal ausgerechnet. Man kann da ungefähr mit einer Million mehr planen an Einnahmen. Vielleicht ist auch die Miete hier ein bisschen höher in Köln. Das kann natürlich auch sein, dass man da etwas abdrücken muss, also mehr abdrücken muss als in Hamburg. Aber trotzdem, der finanzielle Aspekt muss ja eine Rolle gespielt haben. Das hat Frank Bohmer so ein klein wenig klein geredet.
Ja, das hat er ein bisschen klein geredet. Er ging da mehr so in die Schiene, dass ja in Hamburg die Halle nicht so ganz mitgewachsen ist in den letzten Jahren, auch technisch gesehen. Und hier der Sport in Hamburg etwas, der Mannschaftssport etwas vernachlässigt wurde, weil ja der HSV nicht mehr in der Bundesliga war, jetzt wieder. Und auch Eishockey ist ja weggefallen und die Basketballer spielen, glaube ich, in Wilhelmsburg in einer ganz anderen Halle. Und in Köln war ja halt immer hier, die Haie sind hier Dauergast und große Sportveranstaltungen sind ständig hier. Und die Köln Arena, die Lanxess Arena, ist halt immer auf dem neuesten Stand geblieben, hat einen neuen Videowürfel vor gar nicht so langer Zeit installiert, hat hier alles modern gehalten. Und ja, das ist schon natürlich auch ein Faustpfand, was die Kölner hier zu bieten haben.
Viele haben im Vorfeld gesagt, warum ausgerechnet Köln? Jetzt ist in Köln alles, muss das denn sein? Demnächst haben wir ja ein EM-Finale hier in Köln, also in einigen Jahren, aber trotzdem demnächst gefühlt zumindest das Champions League Final Four ist hier. Ist das zu viel Köln im Handball?
Das weiß ich nicht. Frank Buhmann hat ja gesagt, er hätte auch noch mit anderen Standorten verhandelt und gesprochen, aber dann letztlich hat sich Köln durchgesetzt. Ja, ich bin natürlich Egoist und sage, ich kann hier mit einmal umsteigen, mit der Straßenbahn hierher fahren. Für mich kann das nicht zu viel sein. Das ist natürlich ideal für mich. Die Halle ist natürlich top. Wir sehen ja hier jedes Jahr im Ende Mai, Anfang Juni bei dieser Champions League Nummer, was für eine Begeisterung hier herrscht. Und ja, dass da Einwände kommen aus anderen Ecken Deutschlands, das kann ich schon nachvollziehen, klar.
Gut, also wir haben im Norden in Deutschland natürlich auch genug Spitzenhandball, müssen wir auch nicht drüber sprechen. Der HSV spielt wieder in der ersten Liga, Kiel und Flensburg spielen eigentlich immer in der Champions League. Berlin als Hauptstadt, ja, das wäre vielleicht auch noch eine Alternative gewesen. Da gibt es auch tolle Hallen, haben wir bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 in Deutschland gesehen. Das Mannheim, war auch super. Ja, Mannheim ist auch noch eine Option. Allerdings, da sind ja nun mal auch die Rhein-Neckar-Löwen, die haben da auch noch Eishockey. Die Halle ist dann auch nicht immer frei. Für solche Veranstaltungen kommen ja auch noch dazu. Aber ich finde, der Vorteil bei Köln ist auch, wer die Stadt auch kennt, weiß, wo die Halle liegt, wo der Bahnhof liegt, wo der Flughafen liegt. Das ist auch logistisch ein Vorteil, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, und wenn man auf die Deutschlandkarte guckt, liegt ja schon ungefähr irgendwo auch in der Mitte. Ne? Also die Jungs aus dem Osten, sag ich mal Magdeburg, Berlin, die aus dem Norden oder die aus dem Süden und aus Göppingen, Erlangen, wie auch immer, da liegt Köln ja schon relativ in der Mitte, also gar nicht so schlecht gelegen. Und ja klar, was Köln natürlich auch zu bieten hat, ist, du kannst hier, wenn du mit dem Zug anreist, sage ich jetzt mal, bist ja in 0,nix vom Bahnhof hier in der Halle.
Ich finde, das ist ein Riesenvorteil und ich glaube, ja, das ist sicherlich auch ein Punkt mit absoluter Sicherheit, wo die HBL auch genauer hingeschaut hat und gemerkt hat, wir haben hier ganz viele Möglichkeiten rund um die Halle. Und du hast ja eben auch gesagt, wir sehen es immer Ende Mai, Anfang Juni beim Champions League Final Four. Und das ist die größte Show im Handball, die es gibt. Also du wirst ja auch schon einige Male da gewesen sein. Das ist ein absolutes Spektakel.
Ja, und was natürlich auch besonders toll immer ist, so wenn so Mannschaften aus Westbrem, Kielce und so hier sind und man geht dann mal über die Brücke sozusagen zurück nach Hause oder durch die Altstadt, was dann da los ist. Ne? Also das ist ja auch fantastisch, dieses bunte Durcheinander dieser Fans, diese friedliche Stimmung und alle sind gut gelaunt und trinken ihr Kölsch. Das ist schon eine tolle Sache.
Das finde ich auch. Weil du so viele Statistiken mit dabei hast, wollen wir da mal ein bisschen genauer drauf schauen. Vielleicht gibst du mir nochmal die Gelegenheit, auch einen Blick darauf zu werfen. Es fällt natürlich auf, klar, der THW Kiel ist der Rekordsieger und überall steht in deiner Liste mehr oder weniger Hamburg mit dabei. Aber du hast ja eben auch erzählt, in den 70er Jahren, da haben so wenige Mannschaften am DHB-Pokal überhaupt teilgenommen. Weißt du ein bisschen mehr dazu, warum das überhaupt so gewesen ist? Warum das nur 3, 4, 5, 6, 7 Mannschaften waren so ungefähr? Da muss da direkt die nächste Statistik rauskramen. Das ist natürlich sensationell. Aber ich möchte natürlich, wenn ich so einen Nostalgiker wie dich mit dabei habe, auch gerne ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Das ist ja gar keine Frage. Er sucht noch, liebe Hörer. Ich muss meine Frage bzw. meine Aussage ein klein wenig in die Länge ziehen. Da haben wir es.
Ja, ich kann das mal eben kurz vorlesen, wie das damals war. Und zwar war das in dem Jahr 74, 75, wenn ich jetzt hier keinen Blödsinn erzähle. Und da stand dann ganz einfach in der Handballwoche die Ankündigung, als deutscher Vizemeister qualifizierte sich Grün-Weiß Dankersen automatisch für das Finale um den DRB-Pokal. Der Sieger wird sich in der kommenden Saison am erstmals ausgespielten Europacup der Pokalsieger beteiligen. Nach dem vorher festgesetzten Modus wird der deutsche Vizemeister Heimrecht haben. Anpfiff ist am 9. Mai, in Klammern Freitag um 20 Uhr. Und das war dann das Spiel Grün-Weiß Dankersen. Die haben gespielt gegen einen Karlsruher Verein. Aufgepasst, TSV 1896 Rindheim. 1500 Zuschauer haben sich damals in Minden in die Halle verirrt, sage ich mal.
Ja, verirrt passt vielleicht an der Stelle auch. Aber da sieht man mal, welche Entwicklung dieser Wettbewerb genommen hat, wie viel Geld er ja auch generiert. Sollten wir an der Stelle auch nicht vergessen. Und übrigens direkt der Hinweis, in dieser Woche wird ja ironischerweise fast schon DHB-Pokal gespielt. Das passt ja auch ein bisschen. Ja. Haben wir ein paar interessante Duelle. Es gibt auch einige Bundesliga-Duelle. Zu sehen ist die zweite Pokalrunde komplett bei Sport Deutschland TV. Ich habe das Vergnügen, zwei Spiele auch begleiten zu dürfen. Leipzig spielt gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist deswegen auch sehr interessant, weil bei den Rhein-Neckar-Löwen läuft es sportlich gerade nicht so sonderlich rund. Und dann am Mittwoch noch der HSV zu Hause gegen die Füchse. Auch das wird spannend. Lass uns doch mal ein bisschen vorausschauen auf diese Partien. Ich habe es ja gerade gesagt, bei den Rhein-Neckar-Löwen ist nicht alles Gold, was glänzt. Oliver Rogge wurde jetzt ein bisschen, du hast es formuliert, enteiert, als du die Meldung gelesen hast, die heute offiziell rauskam.
Ja, das war so mein erster Gedanke.
Ja, und man muss auch dazu sagen, sie sind ausgeschieden in der European League in der Qualifikationsrunde in der letzten gegen Benfica. Das ist auch bitter. Das sind viele, viele Spiele, auch für jüngere Spieler wie ein Juri Knorr oder Philipp Ahuansu, die halt nicht die Gelegenheit bekommen, dort Spielpraxis zu sammeln auf einem relativ hohen Niveau.
Ja, also ich würde sagen, Mannheim ist wahrscheinlich jetzt die Woche mächtig Dampf auf dem Kessel, ne? Druck auf dem Kessel. Ist ja sowieso so eine Art Übergangssaison, dass die Mannheimer da spielen. Man weiß ja, dass Palika und Andi Schmid am Ende der Saison weg sind. Der Trainer für die neue Saison steht auch schon fest. Ja, Klaus Gärtner muss das jetzt irgendwie moderieren sozusagen und den Übergang da schaffen. Sicherlich kein einfacher Job für ihn.
Leipzig hat eine Chance in dem Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Leipzig ist sowieso eine gestandene Mannschaft, die ich schon unter den Top Ten vermute und mit denen ist immer zu rechnen.
Und dann am Mittwoch, ich habe es ja eben gesagt, der HSV zu Hause gegen die Füchse. Jetzt sind die Füchse sehr gut in die neue Saison reingekommen und wir wissen natürlich nicht, wie es am Wochenende so läuft. Die Spiele haben wir ja noch nicht gesehen. Wir sprechen am Donnerstag bereits miteinander, aber die machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Der HSV allerdings auch von den Aufsteiger, hatten wir ja so erwartet. Witzigerweise, was ich sehr spannend finde, ist, dass in einem der letzten Spiele, wo sie gewonnen haben, nicht Jogi Bitter der entscheidende Faktor war, sondern Jens Fortmann.
Ja, und Jens Fortmann war ja mal in Berlin, ist da ja mehr oder weniger groß geworden. Und dass er ein gestandener Klasse-Torhüter ist, der ja auch schon mal im Kader der Nationalmannschaft, glaube ich, war. Das hat er ja oft genug bewiesen, seine Klasse. Und ja, also da ist auch alles möglich. Wenn die Abwehr steht, beide Torhüter funktionieren oder einer hervorragend funktioniert, da haben die Berliner noch nicht gewonnen.
Wir kommen zurück zu deinen Statistiken und auch nochmal zu der Veranstaltung heute. Ich habe das auch zu Frank Bohmann gesagt in meiner ersten Frage. Kleines Gespräch mit ihm gibt es dann gleich nach der ersten Pause in der heutigen Ausgabe zu hören. Überall lachende Gesichter. Das fand ich ja schon erstaunlich, mit welcher Freude das hier präsentiert wurde. Weil es ist ja schon eine Art Traditionsbruch, aus Hamburg wegzugehen. Du hast es eben auch Wembley des Handballs genannt. Ich glaube, das ist sehr, sehr passend. Und nach Köln zu gehen, etwas Neues zu machen, wo viele wahrscheinlich dann sagen, oh, muss das denn überhaupt sein? Ist das nötig, von Hamburg wegzugehen? Aber trotzdem, überall habe ich dieses Strahlen in den Gesichtern gesehen. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, das ist auch eine neue Chance wieder, ne? Die Sportart noch weiter voranzubringen. Klar, Köln bietet Chancen, die Hamburg vielleicht nicht hat.
Gucken wir mal, wie es dann aussieht ab 2023. Wir sind natürlich zuversichtlich und so wird es wahrscheinlich auch kommen, dann natürlich mit einer pickepackevollen Halle. Wobei Frank Bohmann, das hört er dann jetzt gleich, gesagt hat, man müsse hart arbeiten, um die Halle voll zu kriegen. Ganz ehrlich, abschließend, Knut, das kann ich ihm nicht abnehmen.
Sagen wir mal so, man muss natürlich Corona immer im Auge behalten. Bis dahin weiß man nicht, was passiert, klar. Aber ich sag mal so, wenn es normale Bedingungen sind, dann mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass das Ding nicht ausverkauft wird.
Das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Herzlichen Dank, deine Premiere hier bei Kreisab. Ja, ich bin mir sicher, in Zukunft werden wir nochmal miteinander sprechen. Und erste Pause, ich habe es angekündigt, gleich dann Frank Bohmann. Und was später kommt, das werdet ihr dann schon merken. Also bis sofort. Frank Bohmann ist bei mir, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, und ich habe hier eben sehr viele lachende Gesichter gesehen. Kann ich dann gratulieren zu diesem Deal, nehme ich an?
Lachende Gesichter nicht, weil ein guter Witz gemacht worden ist, sondern weil sie alle gefreut haben, dass wir jetzt diesen Vertrag unter Dach und Fach haben. Wir freuen uns da sehr drauf und auch das Umfeld freut sich drauf. Und das Kölner Umfeld lacht, das ist ja auch klar. Die haben gezeigt, dass sie es unbedingt hier in Köln haben wollten. Und jetzt haben wir es heute dann auch tatsächlich dingfest gemacht.
Natürlich wird der ein oder andere, der regelmäßig nach Hamburg gefahren ist, jetzt sagen, oh, muss das denn sein? Die brechen mit einer Tradition, die seit vielen, vielen Jahren besteht. Warum haben sie das gemacht?
Ja, und das war auch in unserer Entscheidungsabwägung, war das ein großer Pluspunkt für Hamburg. Die Tradition, die wir da haben und auch das, was wir da an Erfahrung haben. Denn die Veranstaltung war immer ausverkauft und das müssen wir uns hier erst erarbeiten. Ja, und ob das ein ähnlich großes Fest ist, das hängt auch von unserer Arbeit ab und die müssen wir angehen. Sonst war es die falsche Entscheidung. Aber bei der Abwägung aller Aspekte, glaube ich, haben wir hier die richtige Entscheidung getroffen.
Sie haben eben auch in den Gesprächen mit vielen Kollegen immer wieder betont, die Modernisierung der Halle beispielsweise hat einen großen Faktor gespielt in der Entscheidung, von Hamburg nach Köln zu gehen.
Hamburg hat eine sehr moderne Arena, gerade was Musik- und Kulturveranstaltungen anbetrifft. Aber man hat der Arena auch angemerkt, dass sie keine Sportheimspielstätte mehr war. Das hängt auch mit dem digitalen Cube zusammen, der hier sehr viel moderner ist. Aber Köln hat auch in die Soundanlage, in das Licht, in die Fernsehgerechtigkeit für den Sport sehr viel Geld investiert. Und das merkt man der Halle auch an. Und das ist ein entscheidender Faktor. Sport wird einmal finanziert durch Zuschauer, aber auch durch Sponsoring. Und die wollen zunehmend digitale Angebote haben, die hier besser abgebildet werden können als in den meisten anderen Arenen.
Sie haben jetzt eben schon erwähnt, dass Sie arbeiten müssen hart dafür, dass diese Halle voll wird. Diese Halle hat natürlich aber auch ein größeres Fassungsvermögen und deswegen auch ein finanzielles Potenzial für die HBL. Wenn wir jetzt mal im Schnitt von, ja, sagen wir mal 150 Euro pro Ticket ausgehen, bei 6.500 Plätzen mehr, das ist grob 1 Million Euro. Das wird ja in Ihren Überlegungen auch eine durchaus wichtige Rolle eingenommen haben.
Ja, aber da muss man natürlich gegenrechnen, dass wir sehr viel dafür tun müssen, dass wir diese 6.500 und auch die, die wir in Hamburg schon hatten, dass wir die hier reinkriegen. Da werden viele Mittel für bereitgestellt werden müssen. Das heißt, der Zuschauerzuwachs war nicht das alles entscheidende Kriterium, sondern es ist vielmehr die Digitalität, die für uns in der Finanzierung eine immer größere Rolle spielt, wo wir hier bessere Gegebenheiten vorfinden können.
Wenn ich eben bei der Pressekonferenz richtig zugehört habe, haben Sie gesagt, das wird ein Final Four werden, das alles toppen wird. Das sind starke Worte.
Ja, die muss ich als Geschäftsführer natürlich auch bringen. Mit dem Anspruch gehen wir aber hier ran. Das Final Four ist immer seinen eigenen innovativen Weg gegangen. Wir haben vieles als erstes hier vorgetragen. Wir gucken natürlich auch zu anderen Veranstaltungen und wir wollen hier gar nicht in einen Wettbewerb treten mit dem Champions League Final Four, was eine Riesenveranstaltung ist. Und von der sportlichen Wertigkeit, da geht es um die Krone von Europa, da wollen wir gar nicht gegen an. Aber wir wollen ja unsere eigene Identität schaffen und das müssen wir uns hier erarbeiten. Das kriegen wir nicht geschenkt. Da werden wir viel mit den Partnern, die wir hier haben, Lanxess Arena, Stadt und Land, werden wir hier in Klausur gehen müssen und gucken, wie wir die Leute dafür begeistern können.
Eine abschließende Frage habe ich noch, weil mich persönlich auch interessiert, wann ist eigentlich, ich will nicht sagen dieser Bruch, das ist das völlig falsche Wort, wann ist dieser Knick gekommen, wo Sie dann auch gesagt haben, wir gehen aus Hamburg weg und der bessere Weg ist es vielleicht etwas anderes, etwas Neues zu probieren?
Das ist kein Knick und das haben wir in den letzten Jahren auch schon immer gemacht. Wir haben immer 5-Jahres-Verträge gemacht und haben immer, und das ist meine Pflicht, auch uns um Alternativen gekümmert. Und diesmal ist das Pendel zur Seite von Köln ausgeschlagen. Das ist ein ganz normaler Prozess und das ist kein Knick in der Sache. Und das ist auch, es hört sich immer so blöd an, es ist keine Entscheidung gegen Hamburg. Ich glaube, auch da hätten wir noch richtig was Gutes hingekriegt. Aber jetzt müssen wir mal einen neuen Weg gehen, um tatsächlich den nächsten Schritt mit dieser Veranstaltung zu gehen.
Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Erstens, das muss ich noch hinzufügen, liebe Leute, jetzt sind wir zurück aus der kurzen Pause. Ihr habt eben den Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, Frank Bohmann, ja noch gehört zum Wechsel des Rewe-Final Four von Hamburg nach Köln. Das ist nicht unser Thema, aber Knut Kleinsorge, mit dem ich eben gesprochen habe, der hatte eine Idee, beziehungsweise wir hatten diese Idee gemeinsam. Wäre es nicht schön, vielleicht ein Buch zu schreiben, so eine Art Chronik über die Final Fours, die wir in Hamburg alle so erlebt haben. Da gibt es bestimmt einige Geschichten zu erzählen. Und Buch ist auch ein gutes Stichwort, denn ich begrüße jetzt in der Leitung den Co-Autor, ich glaube mittlerweile sagt man Ghostwriter, des Buchs Hanning macht Handball, das heute, wenn wir miteinander sprechen, erschienen ist und es wurde auch vorgestellt in Berlin. Ich konnte leider nicht vor Ort sein, aber sage erstmal schöne Grüße rüber in die Hauptstadt zu Christoph Stuckenburg. Hallo Stucki.
Hey Sascha, schöne Grüße zu dir rüber. Wo sitzt du?
Ich sitze leider in meinem Arbeitszimmer in Solingen und da ich dich ja sehen kann gerade im Moment, ich gucke bei mir raus und sehe bewölkten Himmel und bei dir allerbestes Wetter. Das ist eine Unverschämtheit.
Ja, Unverschämtheit ist vor allem, wir telefonieren jetzt eher, als dass ich das mit meiner Freundin tue. Also du bist mein erstes Telefonat nach dieser Buchpräsentation. Jetzt erwarte ich einiges.
Ich erwarte natürlich auch von dir einiges. Um 11 Uhr mittags hat's angefangen. Wir haben jetzt 16 Uhr. Was hast du getrieben in den vergangenen 5 Stunden?
Ja, also du hast das ja eben schon ganz lieb anmoderiert. Wir haben das Buch vorgestellt, also Bob Hanning und ich. Hanning macht Handball, ab heute jetzt auch offiziell in den Läden. Dann gab es viele Gespräche mit Journalisten und ja, also eigentlich ging es die ganze Zeit um das Buch und darum, was da alles drin vorkommt, wie das Ganze gemeint sein könnte und so weiter. Das wirst du mich ja sicherlich gleich auch noch fragen.
Ja, dann fange ich doch mal so an. Was war denn die meistgestellte Frage?
Natürlich ging es um Buchinhalte, aber es ging auch darum, wie es jetzt weitergeht beim DRW, wo Bob Hanning doch übermorgen seinen Hut nimmt. Und Bob hat da natürlich klar Stellung zu bezogen und er sieht den DRW, den Verband, gut aufgestellt und ist durchaus optimistisch für eine erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft.
Lass uns bei dem Thema bleiben, bevor wir dann gleich zum Buch konkret zurückkommen. Das ist natürlich sehr interessant. Es gibt ja einen designierten Nachfolger, Jörg Föste, den kenne ich zufälligerweise relativ gut, hier vom Bergischen HC als Geschäftsführer dort ja aktiv. Und Bob und Jörg kennen sich natürlich auch sehr gut, weil sie zusammen gearbeitet haben damals, als Bob Hanning Trainer der SG Solingen war. Wie schätzt du das Ganze denn ein?
Ja, ich glaube, dass das eine gute Nachfolgeregelung ist. Natürlich wird der Jörg Föste seine Sachen ganz anders machen, als Bob Hanning sie betrieben hat. Aber ich denke und gehe davon aus, dass das dem Verband jetzt vielleicht auch ganz gut tut, nach diesen 8 Turbo-Jahren mit Bob Hanning da vielleicht einen ruhigeren Zeitgenossen zu haben. Und ich bin total gespannt, was da draus wird. Man muss dazu natürlich sagen, dass das Vizepräsidentenamt im DAB nicht mehr ganz das ist, von der Bedeutung her, wie es das vor 8 Jahren war, als Bob Hanning 2013 angefangen hat. Aber ich denke, dass es für den kommenden Abschnitt genau der richtige Mann sein könnte. Und bin auch, genauso wie Bob Hanning übrigens, davon überzeugt, dass das kommende Jahrzehnt durchaus auch ein goldenes werden könnte.
Ja, es gibt ja einige Turniere, die in Deutschland stattfinden. Die Frauen-WM, die Männer-EM und noch ein Juniorenturnier. Das wird sicherlich hochspannend werden. Aber ich möchte gerne von dir wissen, warum glaubst du eigentlich, ist der Verband besser aufgestellt als vor 8 Jahren, als Bob Hanning dieses Amt des Vizepräsidenten übernommen hat?
Also ich glaube, dass Bob Hanning einiges getan hat und angeschoben hat, um den Verband in die richtige Richtung zu bringen. Ich meine, die Geschichte ist alt und Bob hat sie natürlich auch schon erzählt, aber es ist tatsächlich so, dass damals vieles eher semiprofessionell lief und Bob da mit ordentlich Zug auch, mit einigen unpopulären Entscheidungen sicherlich dafür gesorgt hat, dass wir jetzt viel, viel professionellere Strukturen haben. Und das allein ist für mich ein gutes Zeichen. Und wenn man sich allein die Finanzlage auch anguckt des Verbandes, die ist dann deutlich besser als vor 8 Jahren. Und darauf kann man aufbauen. Und wenn man jetzt sieht, du hast es eben angesprochen, mit den Turnieren, den vielen, die auch in Deutschland stattfinden, sind wir da ja noch gar nicht am Ende der Entwicklung. Also ich denke durchaus, dass man sich freuen kann auf das, was da jetzt kommt.
Davon gehe ich auch ganz schwer aus und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, denn Bob Hanning ist ein Macher und damit kommen wir zurück zu diesem Titel. Hanning macht Handball. Da ist ja immer so ein schöner Punkt dazwischen, zwischen den Titelwörtern und das ist das ganz Entscheidende. Bob Hanning, ich glaube, das kann man auch nicht wegdiskutieren, ist ein Machtmensch, das wirst du nicht anders sehen.
Ja, absolut. Bob Hanning ist ein Machtmensch. Ich glaube, Bob ist genau der Machtmensch, den der deutsche Handball auch gebraucht hat zu der Zeit und den er vielleicht jetzt in dieser Fülle gar nicht mehr so braucht. Und deswegen finde ich, ist das ein ausgezeichneter Zeitpunkt, auch zu sagen, nach 2, ich nenne es jetzt mal Legislaturperioden, einfach mal das Amt niederzulegen und das muss man ja auch sagen, aus freien Stücken davon Abstand zu nehmen. Und bin mir ganz sicher, dass der DAB weiter fortbestehen wird und auch eine gute Entwicklung weiternimmt. Und ich bin mir aber auch ganz sicher, dass Bob Hanning ganz sicher nicht langweilig wird.
Nein, und deswegen haben wir ja auch ein bisschen was zu lesen in den nächsten Wochen, wenn wir dieses Buch aufschlagen. Und da gibt es natürlich ein paar Themen, die heiß diskutiert werden. Da kommen wir nicht drum rum. Ich glaube, das Verhältnis von Bob Hanning zu Heiner Brandt, das ist nicht mehr reparabel.
Ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich sprichst du auch darauf an, was jetzt beispielsweise heute jetzt durch die Presse gelaufen ist. Größte Feindschaft des deutschen Sports, habe ich da gelesen im Boulevard. Das macht natürlich was her, solch eine Schlagzeile provoziert. Aber wer das Buch liest, ja, und das will ich wirklich unterstreichen. Der sieht auch, dass dieses Kapitel Heiner Brandt in allererster Linie eine Hommage an diesen Weltmeistertrainer, Weltmeisterspieler ist, an diesen grandiosen Handballexperten, an die Ikone, glaube ich, die wir haben im deutschen Handball. Und dass ja auch die zitierten Sätze vorkamen. Ich glaube, da geht es dann um Beerdigung und das Bob Hanning nicht auf die Beerdigung gehen würde von Rainer Brandt. Und ich habe auch gespürt im Prozess des Schreibens, dass dieses Kapitel durchaus ein ganz, ganz kompliziertes ist, weil Bob gar nicht gern darüber spricht. Aber, und das darf man nicht vergessen, er hat in dieser Zeit, in den Monaten 2015, als der Konflikt eskaliert ist, hatte er selbst auch eine ganz, ganz schwierige persönliche Phase mit dem Tod seiner Mutter. Er ist damals jeden Tag immer von Berlin ins Krankenhaus nach Hannover gependelt. Und in diese Zeit kam dann dieses Interview, das viel zitierte von Rainer Brandt. Und ich finde, das ist durchaus auch menschlich, dass man da vielleicht auch auf dem falschen Fuß erwischt ist. Ich meine, dieser Konflikt, der besteht ja nicht erst seit 2015. Der hat sich in den Jahren zuvor so ein bisschen aufgebaut. Aber da ist dann auch etwas rausgekommen, auch bei Bob Hanning an die Oberfläche gekommen, was vielleicht gar nicht so explodiert wäre, wenn er selbst nicht in dieser ganz, ganz schwierigen und für ihn tragischen Lage gewesen wäre mit dem Tod seiner geliebten Mutter. Aber auch das erfahrt ihr oder erfahren wir in dem Buch. Und da ist Bob Hanning, das rechne ich ihm auch hoch an, da ist er sehr, sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich mit seinen Gefühlen, sehr, sehr ehrlich mit der Situation damals. Und wie gesagt, nochmal, und das möchte ich auch wirklich betonen, auch dieses Kapitel Rainer Brandt ist in Summe eine Hommage an den Menschen und die Trainer und Handball-Ikone Rainer.
Kannst du es dennoch nachvollziehen, wenn die Leute sagen, du hast gerade eben betont, dass Bob sehr, sehr ehrlich ist, auch mit seinen Emotionen, die er damals durchlebt hat, wenn einige sagen, er war vielleicht zu ehrlich mit den Worten, die er jetzt gewählt hat in diesem Buch?
Nee, das würde ich nicht sagen, weil er lässt, das sieht man auch ganz schön, immer in den Etappen seines Lebens lässt er tief blicken, wie er damals darüber gedacht hat. Und wenn wir jetzt Bob Hanning zu Rainer Brandt fragen, dann wird er garantiert nicht mit dem Thema Beerdigung um die Ecke kommen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wirst du ihn sicherlich auch noch fragen. Und ich weiß das jetzt nicht definitiv, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, ja, mit vielen Gesprächen auch, dass diese Beziehung vielleicht noch zu kitten ist.
Wir haben das ja an anderer Stelle bereits erlebt, denn das Verhältnis zwischen Bob Hanning und Stefan Kretschmer war ja auch nicht das allerbeste. Ich habe das persönlich mal mitbekommen, das ist viele, viele Jahre her, als ich Kretsche noch gar nicht kannte und mich vorgestellt habe, da hat er gefragt, wo ich herkomme. Aus Solingen, habe ich dann gesagt, und dann fiel natürlich auch direkt der Name Bob Hanning, weil Bob damals ja auch gerade erst aus Solingen weggegangen war, Anfang der 2000er Jahre. Warum hat das bei den beiden funktioniert? Das sind ja beides Alpha-Tiere. Warum sind die mittlerweile in der Lage, gut miteinander auszukommen und miteinander zu arbeiten im täglichen Umgang?
Also ich glaube, dass sich beide da auch ein ganzes Stück weit zurückgenommen haben. Ja, es war ein Prozess, der über Jahre gedauert hat. Bob hat mir auch viele Geschichten von früher erzählt, wo man sich gekabbelt hat, wo man tatsächlich auch über die Öffentlichkeit so Kleinkriege ausgefochten hat. Und das wurde über die Jahre, wurde aus dieser Antipathie, wurde immer mehr auch Respekt, teilweise Hochachtung für das, was jeweils der andere in seinem Metier so erreicht hat. Und mittlerweile hat man dann ganz klar gesagt, wir bündeln unsere Stärken, die beide zweifelsohne haben, und marschieren in eine Richtung. Und wie das dann aussehen kann, das sehen wir bei den Füchsen Berlin. Ich glaube nicht, dass das eine tiefgründige Liebesbeziehung wird. Das ist ganz toll. Und wie ich eben schon erwähnte, ich sehe das auch nicht ausgeschlossen mit Rainer Brandt und Bob.
Das ist sehr, sehr interessant, dass du diese Meinung vertrittst.
Ja, und dazu muss ich sagen, ich würde es mir fast wünschen. Ich habe auch viel mit Rainer Brandt zu tun gehabt, auch als Redakteur für den Sportinformationsdienst. Und wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben sehr gute Interviews geführt. Ich habe ihn besucht zu Hause in Gummersbach. Und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht irgendwie zu kitten ist. Aber da werde ich weiter dranbleiben, versprochen. Vor allem auf der Seite von Bob.
Da verlasse ich mich natürlich auf dich, aber ich möchte nochmal bei dem Verhältnis zu Stefan Kretschmer bleiben. Du hast jetzt gerade gesagt, es wird wahrscheinlich keine Liebesbeziehung. Das muss es aber ja auch gar nicht sein. Das ist ja im Fall von Bob und Rainer Brandt auch so. Also man kann auf einem guten Niveau miteinander arbeiten, wenn man halt die Fronten auch geklärt hat.
Genau so ist es. Bei Bob Hanning und Rainer Brandt will ich mir darauf hinaus, dass beide Charaktere auf einmal zusammenarbeiten werden und auch nicht müssen. Aber ich finde, also ich fände es schön, wenn man sich da irgendwann auch die Hand gibt und sich einmal in die Augen schaut und vielleicht das Kriegsbeil irgendwie begraben kann. Sicherlich werden wir zwei da nicht ausschlaggebend sein, lieber Sascha, und unsere Meinung zählt da nicht viel, aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass wir das noch erleben werden.
Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Dann schauen wir mal, was sonst noch so im Buch steht. Jetzt haben wir über die beiden, ja, vielleicht interessantesten Kapitel dieses Buches gesprochen. Was ist denn so eine Geschichte gewesen?
Oh, da muss ich einmal reingreden.
Ja.
Du sagst die interessantesten, das finde ich nämlich gar nicht. Also beispielsweise, während ich dieses Buch geschrieben habe, war mein erster Seismograf für alles das, was interessant sein könnte und was die Menschen interessiert da draußen, und zwar nicht die Handball-Nerds, wie wir zwei sind, lieber Sascha, meine Frau genommen. Und sie durfte immer als erstes die Kapitel gegenlesen, bevor ich sie auch zu Bob Hanning dann rübergeschickt habe, beziehungsweise mit ihm besprochen habe. Und da habe ich ganz viel, gerade im ersten Teil, gerade was die Geschichte des jungen Bob Hanning angeht, seine Jugend in Essen, dann sein Werdegang, sein sportlicher Aufstieg mit, du hast es schon angesprochen, mit Soling beispielsweise in Essen, auch beim HSV, da gibt es herrliche Anekdoten. Und ich finde, auch da, wenn man beispielsweise in Bob Hannings Schulzeit zurückblickt, gibt es auch wirklich ganz, ganz ehrliche Passagen, wo Hanning sein Verhältnis zur Institution Schule wunderbar beschreibt. Und allein das ist wunderbar lesenswert.
Wie viel Arbeit war das ganze Ding eigentlich für dich? Konntest du noch mal ruhig schlafen die ganzen letzten Monate?
Ja, also tatsächlich war das Ganze auch eine recht schnelle Geburt. Der erste Kontakt zwischen Bob und mir kam zustande, ich glaube Mitte Dezember war das. Es war mehr oder weniger eine Nacht- und Nebelaktion. Bob rief mich an und wir haben ja die Jahre davor, die 8 Jahre, die wir beim DRB miteinander erlebt haben, ich als Journalist, er als DRB-Vizepräsident, haben wir ein Verhältnis gehabt, was nie freundschaftlich war, aber immer von Respekt geprägt. Wir hatten auch immer wieder unsere Kabbeleien, muss ich sagen. Es ging um Kritik, die ich geäußert habe, die ich auch in meinen Kommentaren beispielsweise geäußert habe. Aber ich hatte das Gefühl, wir sind uns immer fair und immer auf Augenhöhe begegnet und konnten uns die Hand geben, selbst wenn wir nicht einer Meinung waren oder uns auch mal gestritten haben. Und dann kam dieser Anruf mitten im Dezember, 2 Kinder auf dem Arm, ich zu Hause, war froh, dass ich Feierabend hatte und Bob Hanning ruft an. Das hat er sonst nie getan. Er erzählte mir, dass ein Verlag bei ihm angefragt hätte, wir möchten ein Buch schreiben lassen von dir, eine Autobiografie. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was er jetzt mit mir möchte. Und dann fragte er am Ende des Telefonats, oder fragte gar nicht, ihr kennt ja Bob, er sagte, und du schreibst diese Biografie. Und damit war klar, aus der Nummer komme ich nicht raus. Ich hatte dann, ich glaube, genau 7 Tage Zeit, ein White Paper zu entwerfen und die Ideen, die für dieses Buch Pate standen, dann in eine Form zu bringen. Und dann sind wir zum Verlag gegangen, haben glücklicherweise mit dem Edelverlag dann einen wunderbaren Verleger gefunden. Und dann ging es los. Dann haben wir viele, viele Wochenenden miteinander verbracht. Es ging los in Ägypten. Nach getaner Arbeit für den SED haben wir uns oft nachts zusammengesetzt im Hotel und haben Interviews geführt. Bob hat vorhin ganz nett erzählt, immer wenn für ihn die Tage eher entspannt waren und er damit reichlich Power in unsere Nachtsessions gehen konnte, war es für mich eher so, den ganzen Tag für die Agentur gearbeitet und dann nachts noch diese Gespräche und Interviews geführt. Aber es hat irgendwo gut gepasst. Und dann war es so, dass wir ab Februar das Ganze intensiviert haben, indem ich ihn mehrere Wochenenden in Berlin besucht habe, um nicht nur Interviews mit ihm zu führen, sondern um einfach zu schauen, wie tickt dieser Bob Hanning. Und ich kann euch sagen, being Bob Hanning ist gar nicht so einfach.
Warum ist das denn aus deiner Sicht so?
Warum es nicht einfach ist, weil dieser Mann gefühlt 24 Stunden am Tag unter Strom steht und so viele Projekte hat und auch so viele Dinge, die man als Außenstehender gar nicht so mitkriegt, nebenbei managt. Das ist schon verrückt. Und ich fand imponierend, ihr werdet das wissen, wie er morgens in der Halle steht mit seinen Jugendlichen und er das wirklich aus voller Inbrunst macht. Das ist, also da muss ich sagen, da bewundere ich ihn auch ein Stück weit für, wie er hinter dieser großen Klappe auch immer wieder große Taten bewerkstelligt. Und so habe ich ihn dann kennengelernt und dann ging es irgendwann in den Schreibprozess. Da habe ich dann, um auf deine Frage zurückzukommen, mehr oder weniger 8 Wochen lang durchgeschrieben. Das war dann im Frühling. Und dann haben wir das große Kapitel Tokio natürlich abgewartet, die Goldvision, von der Bob immer sprach, die er dann am Ende so gar nicht halten konnte. Dann haben wir dieses Kapitel noch Ende August zu Ende geschrieben und ja, seit Anfang September ist das Werk fertig und ist jetzt in den Läden, genau.
Und wer es sich kaufen möchte, wie gesagt, ist es zu bekommen im Edelverlag und natürlich auch online, gar keine Frage. Aber ich bin immer der Meinung, unterstützt euren lokalen Buchhändler vor Ort, geht in die Buchhandlung, kauft euch dort das Buch. Ist deine Frau froh, dass das Buch endlich raus ist?
Sascha, genau so ist es. Die kann es gar nicht erwarten. Wir haben jetzt die letzten Wochen, ich war eigentlich schon darauf eingestellt, dass die letzten Wochen ein wenig ruhiger werden, aber wir haben jetzt sehr viel auch mit der Veröffentlichung zu tun gehabt, mit Einzelveröffentlichungen und jetzt werden wir heute Abend ein bisschen feiern. Meine Frau kommt gleich nach Berlin. Dann gehen wir nett essen und in der kommenden Woche geht es dann in den Spanienurlaub, auch mit den 3 Kindern. Und nicht nur meine Frau, sondern auch die 3 Kinder haben das dann verdient, dass ihr Papa das Handy ausmacht und wir tatsächlich 10 Tage lang nur Familie machen.
Das sei dir und natürlich euch und deiner ganzen Familie recht herzlich gegönnt. Das ist ja gar keine Frage, dass du dann da auch mal abschalten kannst und die Familie auch. Aber ich habe noch eine Frage. Wird es denn sowas wie Lesungen vielleicht auch geben?
Ja, genau das jetzt im Gespräch. Deswegen hat es auch heute ein bisschen länger gedauert. Wir haben uns noch mit dem Verlag zusammengesetzt. Sehr gut möglich, dass wir in Bob Hannings großen Station, also in den Städten, wo er war, tatsächlich Lesungen anbieten. Dann ist noch nicht ganz klar, vielleicht Theatern oder Kinosälen. Also zu nennen wären da mit Sicherheit Essen, mit Sicherheit Hamburg, mit Sicherheit Berlin, aber vielleicht auch kleinere Städte wie Solingen beispielsweise. Der hat ein Kapitel in Schutterwald unten gehabt. Ob wir da mal was machen, weiß ich nicht genau, aber doch durchaus möglich, dass wir da eine kleine Tour starten. Und ich finde, das ist durchaus angebracht, weil dieses Buch, ich habe das eben schon mal versucht zu sagen, auch wirklich viele nette, humorvolle Anekdoten sind. Weit über das hinausgehen, was jetzt alle vielleicht gehört haben, was Schlagzeilen produziert, nämlich eine Geschichte wie mit Heiner Brandt beispielsweise.
Stucki, vielen herzlichen Dank, dass du dir in der Nachmittagssonne von Berlin, ich sehe dein Grinsen gerade, ich kann es ja nicht erwidern, Gott sei Dank, sonst müsste ich ja den Mittelfinger rausstrecken, das möchte ich natürlich an dieser Stelle auf gar keinen Fall tun. Schöne Grüße auch an den Kollegen Michael Wilkening, der da hinten sitzt. Ja, also ich wünsche dir natürlich noch einen schönen Abend und hoffe, dass du den auch genießen kannst nach der getanen Arbeit. Und das ist ein sicherlich kontroverses, streitbares, aber auch hochinteressantes Buch. Und das soll es gewesen sein mit diesem Teil der Sendung. Ich weiß immer noch nicht, wer zu Gast ist im Interview der Woche. Aber ihr werdet es gleich hören nach der letzten Pause heute. Bis gleich. Wir kommen zum Interview der Woche in der heutigen Sendung und ich muss mich ein kleines bisschen entschuldigen. Eben war der Ton in dem Gespräch mit dem Kollegen Christoph Stukenbrock nicht immer der allerbeste. So ist das eben manchmal beim Podcast, das kann man nicht ändern. Und vielleicht ist es jetzt auch so, das weiß ich nicht, denn wir schalten nach Rumänien. Ich habe in der Leitung den Manager des Champions League Teilnehmers Dynamo Bukarest. Eine unglaublich spannende und interessante Mannschaft und darüber möchte ich jetzt mit dem Boss des Vereins sprechen. Er heißt Daniel Georgescu und er spricht Deutsch. Warum? Das erzählt er gleich. Herzlich willkommen erstmal, Daniel. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo, danke auch für den Anruf. Ich spreche Deutsch, weil ich in Berlin geboren bin und ich lebe dort erst ein Jahr mache. Und danach, meine Eltern sind wieder nach Rumänien, weil sie dort arbeiten beim Botschaft. Und von 83 bis 84 haben wir auch in Passau gelebt und habe ich die deutsche Schule. Und deshalb spreche ich Deutsch. Nicht so gut jetzt, aber ich versuche gut zu sein.
Ja, ich denke, das ist überhaupt gar kein Problem. Also jetzt haben wir ein bisschen was gehört, warum du überhaupt Deutsch sprichst. Wie lange lebst du jetzt in Rumänien?
Immer habe ich in Rumänien gelebt. Also nur 73, 74 war ich in Berlin und 83, 84 war ich in Passau. Und die anderen, wenn ich nicht in Ferien war, nur in Bukarest.
Okay, dann haben wir das auch geklärt. Was ist deine Verbindung mit dem Handball? Wie bist du zum Handball gekommen? Warum bist du jetzt Manager dieses Vereins?
Ich habe Handball gespielt bei den Junioren und ich liebe sehr viel Handball. Nach den Junioren habe ich ein bisschen gestoppt, weil ich war in der Universität. Und im ersten Jahr von der Universität es war eine Mannschaft gebildet. Sein Name war Solar und der Trainer war unser berühmter Nikolai Nedev. Der war Weltmeister mit den Frauen und den Männern, mit unserer Nationalmannschaft und spielte 2 Jahre in die erste Liga und ich liebe Handball. Und nach ich meinem Business ein bisschen verkaufe, konnte ich zum Dynamo.
Was hast du dann gemacht mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft, dass sie mittlerweile Serienmeister ist und eigentlich jedes Jahr die rumänische Meisterschaft gewinnt? Was ist dann passiert in den Jahren?
Also ich konnte in 2013 in Dynamo und diese Zeit in Dynamo hatte keine Kohle, kein Geld und sie waren beim Abstiegen und ich konnte da sie in die erste Liga zu bleiben, hatte mit Präsident Lippe gesprochen und habe gesagt, lass mich etwas machen und dann werden wir sehen nach 6 Monaten. Und nach 6 Monaten, wir sind von 17. Platz, wir haben am 12. Platz Finish gemacht, die erste Liga und danach, nächstes Jahr, sind wir 6. In der 3. Jahr beim Dynamo, wir haben die Bronzemedaille genommen und von 2015 bis jetzt 6-mal Meister. 3 Pokalsieger und 4-mal Supercup-Sieger.
Also eine sehr erfolgreiche Geschichte und es ist nur 2 Jahre her, da habt ihr in der Gruppenphase der Champions League alle Spiele gewonnen. Leider kam dann Corona und ihr konntet in der K.O.-Phase gar nicht zeigen, wie stark ihr wirklich seid. Ihr seid ja damals mit dabei gewesen in der Gruppe C und D, wo die eigentlich schwächeren Mannschaften gespielt haben. Jetzt aber habt ihr gezeigt schon in den ersten Spielen der neuen Saison, dass ihr mithalten könnt. Ihr habt gegen Kielce gewonnen am ersten Spieltag, dann habt ihr verloren, aber bei Paris Saint-Germain relativ deutlich mit 11 Toren und dann nochmal sehr knapp verloren zu Hause mit 1 Tor gegen den FC Porto. Bist du zufrieden mit euren Ergebnissen bislang in der Champions League?
Also wegen dieser 2 Jahre, wenn wir nicht gegen Paris gespielt haben, wegen Corona. An dieser Zeit, wir waren sehr kräftig und wir glaubten an diesem Moment, dass wir zu Hause nicht verloren gegen Paris, aber für sicher in unserem Mann. Und wir denken nicht, dass wir weitergehen. Wegen dieser Saison mit Kielce, ja, wir dachten, dass wir gewinnen, weil wir spielten in unserer Halle, in Dynamo-Halle, ist eine kleine Halle, ist nur 2500, aber weil wir immer brauchen die Wildcard von EHF, wir mussten uns polyvalenter spielen, da ist 6000 Zuschauer und deshalb wegen Porto, es war für uns ein bisschen anders. Wir haben nicht unsere Fans mit uns, weil immer, wenn wir in unsere Halle, in Dynamo-Halle spielen, immer die Gegner sagen, dass wir sehr kräftig wegen unserer Fans. Wir haben Glück, weil unsere Fans sind vom Fußball und singen das ganze Spiel und sie geben uns viel Mut, viel Schwung. Und wegen Paris, wir hatten einige Probleme nach dem Spiel mit Kielce und auch gegen Porto. Wir waren ein bisschen schwach, aber ich glaube, wir nehmen uns diese Punkte zurück in Porto. Das ist meine Meinung.
Ja, dann gucken wir mal, ob das auch funktionieren wird. Das ist natürlich noch ein bisschen Zeit, bis ihr dann das Rückspiel in Portugal spielen könnt. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eine kleine Halle mit 2500 Zuschauern, aber wahrscheinlich auch eine alte Halle. Ist es ein Plan, vielleicht mal eine neue Halle zu bauen, wo dann auch so eine tolle Atmosphäre ist?
Also diese Halle ist nicht so alt, die ist 2012 gebaut, aber ist gemacht nur für 2500 Zuschauer. Weil an dieser Zeit, wir glaubten, dass es reicht für uns. Wir denken nicht, dass wir können so bald in die Champions League. Und wie soll ich sagen, denken wir, aber wir nur nicht nur Dynamo Bukarest. Wir in Bukarest, wir haben große Probleme wegen dieser Halle. Wir haben keine große Halle, nur diese Polyvalenta. Und ist ein bisschen alt. Ich habe 40 Jahre mit diesen 6000 Zuschauern. Und der Bürgermeister, die haben immer gesagt, dass sie eine andere Halle macht, aber kommt nicht. Vielleicht in Zukunft, weil wir machen auch eine neue Arena, eine neue Fußballstadion. Und vielleicht, wenn wir diese Stadion bauen, dann bauen wir auch eine neue Halle. Wir brauchen es auch für die anderen Sport. Dynamo ist ein großer Sportverein. Wir haben 25 Sportarten und wir sind mehr als 500 Sportspieler in die Verein.
Also mehr als 500 Mitglieder, wenn du das Wort gesucht hast. Ich glaube, das ist das Richtige. Genau, ist gar kein Problem. Aber es ist so, ich habe das, glaube ich, richtig verstanden. In Rumänien ist es manchmal so, dass die Stadt auch Gelder gibt für die Vereine. Kannst du das vielleicht mal erklären? Ist das bei euch auch so, dass die Stadt Bukarest ein Sponsor von euch ist?
Ja, also in Rumänien von mehr als 95% kommt das Geld von der Stadt. Wir Dynamo, wir sind ein Verein von Polizei. Steaua ist ein Verein von Armee. CSM, bei Frauen auch bei Männern, ist ein Verein von Bürgermeister. Und wir Dynamo nehmen Geldbudget von dem Polizeiministerium. Aber in Rumänien, mehr als 95% kommt Geld von der Stadt. Bei uns, bei Dynamo, wir mit diesen Erfolgen, mit diesen Ergebnissen, wir sind immer jedes Jahr besser mit dem Sponsor und jetzt kann ich sagen, ungefähr 85% kommt von Staat und 15% kommt vom Privatsponsor. Dynamo Handball. Ich spreche über Dynamo Handball, weil die anderen Sportaktivitäten, die sind nur von Staat.
Ein sehr, sehr interessantes System. Ist das ein gutes System oder hättest du lieber 50% Sponsoren, die das Geld geben?
Ja, weil bei uns in Rumänien, diese Geld von der Staat, wie soll man sagen, was du willst zu machen, du hast einige Rules und du kannst nicht etwas einkaufen oder etwas einnehmen, obwohl nicht in die Regeln von der Stadt. Also wir brauchen diese Sponsors, aber wir haben keine Sportregeln, die Privatfirma helfen, Geld in Sport zu geben. Und das kam ist ein bisschen schwer für uns, aber ich habe gehört, dass in Zukunft wir werden diese Regeln machen und damit viele Sponsoren von privat in Sport zu kommen.
Okay, also da gibt es eventuell in Zukunft eine wichtige Veränderung. Lass uns nochmal sprechen über die aktuelle Situation in der Champions League. Glaubst du, ihr habt eine Chance, in die Top 6 der Gruppe zu kommen?
Ja, ich glaube, unsere dieses Jahr ist am 6. Platz zu sein. Wir haben gesagt, wir müssen Saporosche und Porto unter uns lassen. Wir haben diese Erfolge gegen Kielce und es war 2 Punkte für uns wichtig. Wir haben aber verloren gegen Porto und deshalb jetzt müssen wir ein bisschen ausdenken. Vielleicht wir müssen Punkte Heimat nehmen mit Flensburg oder mit West Brem, muss man sagen. Aber für uns die wichtigste jetzt ist zweite Runde, weil wir spielen in Saporosche und wir müssen von dort mit Punkten kommen.
Jetzt lass uns über euren Trainer sprechen. Xavi Pascual, der ist gekommen im Sommer vom FC Barcelona. Das war eine große Meldung in der Handballwelt, dass er nach Bukarest gekommen ist. Er war ja schon mal Nationaltrainer von Rumänien. Wie konntest du Xavi Pascual überzeugen, bei euch Trainer zu werden?
Also eine Sache zwischen 2014 und 2018. Ich war auch Vizepräsident in den Nationalverband. Und an dieser Zeit, wir haben auch Xavi Pascual in unserer Nationalmannschaft und wir kennen uns von dort an. Und auch in dieser Zeit, er hat mir gesagt, einmal, wir werden beide zusammenarbeiten, vielleicht klappt es im Dynamo-Verein. Und Xavi Pascual ist gekommen bei Dynamo, weil unser Präsident, Jonas Popa, der neue und junge Präsident, wollte ihn und dafür er hat er ein bisschen Hand in die Tasche und das in dem Ministerium, im Polizeiministerium darüber gesprochen. Und wir hatten zum Passi einen guten Vorschlag gemacht und deshalb ist er da. Und er hatte in dieser Zeit auch einen Vorschlag von Bundesliga, ich glaube von Messungen, aber er wollte nach Rumänien, weil er fühlte sehr, sehr, sehr gut, er und seine Familie, weil sie arbeitet hier in der Nationalmannschaft.
Ja, also da hast du Glück gehabt, dass Melsungen sich nicht Xavi Pascual dann gesichert hat, beziehungsweise seine Dienste. Wenn man so einen Trainer hat, dann hat man natürlich auch große Ziele. Was ist denn das Ziel eures Vereins? Nicht in dieser Saison, aber in 2, 3, 4, 5 Jahren. Möchtet ihr irgendwann mal zum Champions League Final vorkommen?
Ja, so Pasqui, sein Wunsch, privat, wir haben gesprochen, er hat gesagt, er hat mit uns 3 Jahre Vertrag. Er hat gesagt, in der dritten Jahr, er will Final Four spielen. Das ist unser Wunsch. Und ich glaube, es kann erreichbar sein. Mit ihm und was wir wünschen und was wir wollen, nächste Saison, für sicher, es ist erreichbar.
Warum bist du so optimistisch?
Weil wir haben schon die Mannschaft für die nächste Saison gemacht und es wird besser sein. Und ich weiß auch und ich habe gesehen, wie Pasqui arbeitet und ich glaube, wir können dort sein. Es ist schwer, aber wir wünschen uns das.
Können wir damit rechnen, dass ihr wieder so einen großen Namen verpflichtet, wie zum Beispiel Cedric Sohendo?
Ja, wir werden sehen.
Dann bin ich sehr gespannt, wer das sein wird. Wann werdet ihr diese Transfers denn vermelden? Wird das noch in diesem Jahr der Fall sein oder müssen wir warten bis 2022?
No, wir sagen darüber nur in 2022, am Anfang, im Januar, Februar.
So lange können wir, glaube ich, noch warten und uns ein bisschen gedulden. Daniel, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns ein bisschen zu erklären, wie es abläuft bei Dynamo Bukarest. Ich finde, ein spannender und interessanter Verein und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Viele unterschiedliche Themen. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß bei unserer heutigen Sendung und ich bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, reinzuhören. Alle weiteren Informationen findet ihr, wie immer, auf facebook.com/kreisab, bei Twitter, @kreisab.de, sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.